Einer ganzen heranwachsenden Generation in Deutschland wurde der Satz eingetrichtert, das Christentum sei den Germanen artfremd. Mancher, der etwas nachdachte, wunderte sich freilich darüber, dass die meisten Missionare, die das Evangelium nach Deutschland brachten, selbst germanisches Blut in sich hatten. Der größte aus einer unübersehbaren Schar angelsächsischer Glaubensboten war Winfried Bonifatius, ein Westsachse. Eben erst hatten die Angelsachsen das Christentum empfangen, da zogen ihre tüchtigsten Männer zu den germanischen Stämmen auf dem Festland, um auch ihnen, denen sie sich verwandt fühlten, den neuen Glauben zu bringen. Keine Macht hatte sie gezwungen, Christen zu werden, keine Macht trieb sie, andere zu Christen zu machen. Der neue Glaube hat die germanische Art in keiner Weise vergewaltigt oder verstümmelt, sondern veredelt und befruchtet. Die Christianisierung der Angelsachsen hatte schon nach wenigen Jahrzehnten ein blühendes religiöses und geistiges Leben hervorgerufen. Das Inselvolk am Rand Europas war die geistig führende Macht des Westens geworden, und von allen Angelsachsen hat Winfried Bonifatius das meiste für Europa getan. Mit diesen Worten beginnt Gisbert Kranz seinen Bericht über den Tagesheiligen des 5. Juni. Schon seit dem 9. Jahrhundert verehrt man in Deutschland an diesem Tag den Apostel der Deutschen, und 1874 ist der 5. Juni allgemein als Fest in das Messbuch übernommen worden. Schon das englische Konzil von 756 zählte ihn den Schutzpatronen seiner angelsächsischen Heimat zu. Das Grab des großen Heiligen befindet sich in der Krypta des Domes von Fulda, wo sich alljährlich die deutschen Bischöfe zu ihren Beratungen versammeln. Der heilige Bonifatius wäre dargestellt mit dem Beil, womit er eine Eiche fällt, die zu seinen Füßen liegt, mit Evangelienbuch, das von einem Schwert durchstoßen wird, eine Quelle unter seinem Stab, auch Fuchs und Raben neben sich. Er ist aus bisher nicht bekanntem Grund Patron auch der Bierbrauer und der Schneider. Mit seinem ursprünglichen Namen hieß Bonifatius Winfried und wurde im Jahr 672 oder 73 aus edler angelsächsischer Familie im südlichen Wessex geboren. Seinen ersten Unterricht erhielt er in der Klosterschule von Exeter. Nach Überwindung des Widerstandes seines Vaters wurde Winfried Benediktinermönch und Vorsteher der Klosterschule zu Nursling. Mit 30 Jahren zum Priester geweiht, zog es ihn trotz seines starken Bildungswillens zur Missionsarbeit. Es war sein Wunsch, die noch völlig heidnischen Sachsen zu bekehren. Als er im Jahre 716 aufbrach, ging er zuerst zu den stammverwandten Friesen. Doch war der Zeitpunkt höchst unglücklich. Der heidnische Friesenkönig Radbot hatte gerade die Franken geschlagen, Missionare vertrieben und Kirchen zerstört. Winfrieds Bemühungen blieben ohne jeden Erfolg, weil die Friesen vom Christentum als der Religion ihres Landesfeindes nichts wissen wollten. Nach England zurückgekehrt, lehnte Winfried die Wahl zum Abt seines Klosters ab. Dagegen wandte er sich bald nach Rom, wo er von Papst Gregor II. Sich den schriftlichen Missionsauftrag holte. Dieser gab ihm als Symbol seiner römischen Sendung den Namen Bonifatius, aus dem Lateinischen der Wohltäter, nach dem Tagesheiligen des 14. Mai, dem römischen Märtyrer und Eisheiligen Bonifatius. Zunächst im halbheidnischen Thüringen tätig, wo er aber wiederum nicht viel ausrichten konnte, verfolgte Bonifatius mit Zähigkeit und Ernst die schwierige Aufgabe seines Auftrags. Da Radbot inzwischen gestorben war, ging er wiederum nach Friesland. Als Gehilfe Willibrords widmete er sich erneut der Friesenbekehrung. Als der Utrechter Bischof ihn aber zu seinem Nachfolger ernennen wollte, lehnte Bonifatius ab und begab sich nach Hessen, wo er 722 mit Erfolg viele Heiden bekehren konnte. Der Papst, tief beeindruckt von seinen Berichten, berief ihn nochmals nach Rom, wo er ihn zum Bischof weihte. Mit etlichen Empfehlungsschreiben ausgestattet, betraute er Bonifatius mit der Christianisierung Hessens und Thüringens. Von Karl Martell, an den der neu ernannte Bischof sich wandte, erhielt er durch Vermittlung des Papstes Schutzbriefe. Jetzt setzte der Missionar sein Bekehrungswerk aufs Tatkräftigste fort. Inzwischen hatte er aus seiner Heimat eine große Anzahl Mönche und Nonnen kommen lassen, die ihn nun bei seiner Arbeit unterstützten. Darunter befanden sich die drei heiligen Geschwister Willibald, Wunibald und Walburga sowie Lullus, Burkhard, Wigbert, Denhard, Eoban, Villa, Lioba und Thekla, die ihm alle beistanden. Für ihr Wirken gibt der Brief eines Priesters, der mit einer Schar von Missionaren aus England gekommen war, anschauliches Zeugnis. Gepriesen sei Gott, er hat uns nach seinem Willen hierher geführt, in das Grenzland der Hessen und Sachsen. Glücklich ging die Reise über Land und Meer. Als unser Erzbischof Bonifatius von unserem Nahen vernommen hatte, eilte er uns eine weite Strecke wegs entgegen und nahm uns äußerst gütig auf. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich, sondern bringt reichen Gewinn. Allerdings ist sie höchst gefährlich und mühsam, denn sie fordert ein Leben unter Hunger, Durst und Kälte und unter Überfällen der Heiden. Daher bitte ich euch, betet für uns, dass der Herr uns Kraft der Rede verleihe, Ausdauer im Werk und Frucht der Arbeit. Nach dem Tode Gregors II. Hatte Gregor III. 731 Bonifatius zum Erzbischof und päpstlichen Vikar des deutschen Missionsgebietes ernannt. Indessen blieb ihm der Erfolg bei den Sachsen versagt. 737 befand sich der große Glaubensbote wieder bei den Hessen. Danach war er zum dritten Mal in Rom. Jetzt begann seine eigentliche kirchlich-organisatorische Tätigkeit durch Gründung und Neuordnung der Bistümer Passau, Regensburg, Salzburg, Freising, Eichstätt, Buraburg, Würzburg und Erfurt. Während er von Karl Martell nur wenig Unterstützung erhalten hatte, gewährte ihm der Hausmeister Karlmann, dem das östliche Franken aus Thracien zugefallen war, tatkräftige Hilfe bei seinen Bestrebungen. 742 erhielt Bonifatius die Erzbischofswürde auch über dieses Land und wurde dann vom Papst Zacharias zum päpstlichen Legaten des gesamten Frankenreiches ernannt. 744 gründete Bonifatius Fulda, sein Lieblingskloster. Den Höhepunkt seiner organisatorischen Wirksamkeit und seiner Reform der fränkischen Kirche bildeten die von ihm geleiteten Synoden von 745 und 747. Bonifatius war zwar Erzbischof, hatte aber noch kein Erzbistum. Seine Feinde vereitelten den Plan, Köln zu seinem Sitz zu machen. 747 erhielt er zwar Mainz als Metropolitansitz, aber nicht als Bistum. Er blieb Missionserzbischof. Erst sein Nachfolger Lullus wurde Mainzer Erzbischof und deutscher Primas. 751 salbte Bonifatius Pipin, der nach Karlmanns Tod das ganze Frankenreich vereint hatte, zum König. Der 80-Jährige entschloss sich, das Bekehrungswerk in Friesland, das seit dem Tod von Bischof Willibrord in Stocken geraten war, wieder aufzunehmen. Er ahnte wohl, dass er Mainz nicht wiedersehen würde. Den Winter 753 verbrachte er in Utrecht. Dort sah ihn ein junger Friese, der spätere heilige Bischof Ludger, der noch nach vielen Jahren begeistert von dieser Begegnung mit Bonifatius erzählte, dessen Haar silberweiß, dessen Körper abgeziert und vom Alter gebeugt gewesen sei. Im Frühjahr zog der Unermüdliche gen Norden zur Meeresküste. Bei Dokkum wurde er am Pfingstfest im Jahr 754 mit 52 Gefährten, darunter dem heiligen Eoban, von den Heiden erschlagen. In unserer Sendung Kalenderblatt hörten Sie die Lebensdaten des Tagesheiligen, des heiligen Bonifatius, entnommen aus dem großen Buch der Heiligen Geschichte und Legende im Jahreslauf von Erna und Hans Melchers, erschienen im Kormoran Verlag in München. Ich habe noch ein zweites Buch zur Hand genommen. In dem Buch mit dem Titel »Ihr werdet seine Zeugen sein« im Tirolia Verlag erschienen, beschreibt Peter Ebner die letzte Mission des Bonifatius und seinen Gefährten. Es ist in eine Erzählung gefasst. Viele der jungen Weggefährten waren schon müde. Schließlich war man bereits Wochen unterwegs zu Meer im Norden, war manchmal über Felder und Wiesen geritten, aber oft durch unwegsamen Wald, später mühsam über Sümpfe und immer einen Pfad suchend zwischen See und Torf, noch später über sandiges Flachland, in dem der wilde Hafer stand und dazwischen glühend rot die Blüten der Heiderosen. Der alte Anführer der Gruppe war aber nicht nur unberührt von der Schönheit der Natur, sondern auch von Mühen und Gefahren. Mit seinen fast 80 Lebensjahren ritt er immer an der Spitze des Zuges, waffenlos, wie es bei einem Bischof eben sein muss. Rasch wollte er hinauf und bis zum Land vor den großen Inseln im Nordmeer, um die letzten Heiden dort oben zum Herrn zu bekehren, die Eichen der letzten Götterhaine im Land zu fällen und mit ihnen würden Donar und Baldur, Freya und alle anderen der alten Göttinnen und Götter fallen, um nie wieder aufzustehen und sich dem einen Gott Vater und dem Christus entgegenzustellen. Die Mitte des Sommers war schon vorbei, als Bonifatius und seine Leute nach Dokkum kamen. Das Wetter war gut, die Heide trocken und warm. Am nächsten Morgen begann Bonifatius mit der Predigt, und es hörten ihm nicht bloß die Ältesten zu, sondern auch, ob Kind oder Greis, jeder Einwohner, der sich halbwegs auf den Beinen halten konnte. Alle lauschten still und nachdenklich den Geschichten über Christus. Nach einem Gastmahl zur Mittagszeit auf dem Dorfplatz ging man zum nahen See. Bonifaz stand im seichten Uferwasser, und einer nach dem anderen kam, um vom Bischof selbst den Segen zu empfangen und unterzutauchen im klaren Gewässer, dem Zeichen des göttlichen Geistes, wie Bonifaz vorher gesagt hatte. Wieder schliefen der Bischof und seine Begleiter in der Heide hinter dem Ort zwischen den jungen Birken. Dann war es im allerersten Licht des Tages und noch vor Sonnenaufgang. Man hörte Pferdehufe, alles sprang auf, aber es war zu spät. Der Bischof und seine Begleiter waren umkreist von vielleicht 100 Kriegern, sichtlich den besten der Stämme aus dem Osten. Wilde Männer waren das, mit riesigen Bärten, mit hornbeschlagenen Helmen, mit Lederschild und mit Schwert oder Bogen bewaffnet. Als Bonifaz vortrat, ritt ihm der Anführer der Krieger, wohl der Fürst eines Stammes, entgegen. »Du bist gewohnt, so hörten wir, die von den Göttern geliebten heiligen Eichen zu fällen.« »Ja, mein Freund.« »Donar hält sich gerne dort auf.« »Wir kennen Größeres als Donar.« Da stieg der Anführer vom Pferd und nach ihm auch alle anderen Krieger. Bonifaz und der Fürst standen einander gegenüber. Der Bischof begann zu reden und erzählte, worüber er auch gestern vor dem Volk gesprochen hatte, er redete über Christus, sein Leben, seine Taten. Aber Fürst und Krieger waren unruhig, und bald war Bonifaz und auch jedem der Gefährten klar, dass der Samen des neuen Glaubens diesmal auf völlig unfruchtbaren Boden falle. Der Fürst aus dem Osten schüttelte den Kopf. »Donar mitsamt Freya, ja sogar Baldur und sicherlich auch alle anderen Götter, lachen über diesen einen und einzigen, der bloß die Liebe kennt und nicht die Schlacht, nicht die Beute und das gute Leben danach.« »Schau mich an«, sagte Bonifaz zu ihm, und jeder seiner Begleiter war erstaunt, dass er noch antwortete, denn alles schien verloren, und es bleibe doch nun nichts anderes zu tun, als um das Gewähren eines ehrenvollen Abzuges zu bitten. »Schau mich an«, wiederholte Bonifaz. 80 Jahre bin ich. Während eines langen Lebens habe ich heilige Eichen gefällt, habe ganze Götterhaine gerodet und bin erfolgreich gewesen. Donar und Freya ließen mich also gewähren. Und das mag wohl sein, weil sie selbst den Höheren kennen. Nie hat mich die Rache deiner Götter, mein Fürst, eingeholt.« Danach war der Anführer der Krieger keineswegs wütend geworden. Er lachte bloß. Bis jetzt, mein Bischof, war es so. Aber nun ist der Augenblick da. Lange haben sie gewartet. Schau, die Rache der alten Götter hat dich erreicht. Er trat einen Schritt vor und erschlug Bonifaz mit einem einzigen Hieb seines Schwertes. Danach begannen die anderen ihr Werk. Kaum eine Minute später lagen die Begleiter des Bischofs sterbend im niedrigen Gras. Im Dorf begnügten sich die Krieger anschließend mit dem Töten der Ältesten, die sie als Aufwiegler ansahen. Als dann die Leute im Dorf versprochen hatten, am Glauben an die alten Götter festzuhalten, zogen die Krieger heim in den Osten und manche hinauf bis zum Ufer des Binnenmeeres. Dokkum sei gerettet und damit ganz Friesland, meinte man. Doch niemand konnte ahnen, dass der Samen, den Bonifaz gesät hatte, bloß vorläufig nicht zum Keimen käme, aber nichts an Lebenskraft verlieren und versteckt liegen würde, um Jahre später wieder zu sprießen und nach Generationen in den Osten hinaufzudrängen, um auch dort die Verehrung des Einen und Einzigen in den Herzen der Menschen zum Blühen zu bringen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.